Vielen Dank. Auch ganz herzlichen Dank für das großzügige Opfer von heute Morgen. Das wird unsere lieben Mitarbeiter im Wiedenhof, in dem Haus, wo wir seit über 30 Jahren heroinabhängigen Menschen helfen, frei zu werden von ihrer Sucht, ein neues Leben zu empfangen. Das wird sie riesig freuen. Und ich darf eure Grüße mitnehmen, ja? Gut, ihr könnt uns gerne mal besuchen. Wer nächstes Wochenende schon Zeit hat, 18. April im Wiedenhof haben wir unseren überkonfessionellen Gottesdienst jeden Samstagabend. Und der läuft bei uns unter der Rubrik der andere Gottesdienst. Eigentlich ist jeder Gottesdienst wirklich anders und voller Überraschungen. Wir lieben es, viel Raum dem Heiligen Geist zu machen. Und wir feiern das 30 Jahre am nächsten Samstag nachmittags mit einigen Pfarrern aus der Stadt, einigen Special Guests und dann abends einen besonderen Festgottesdienst, 30 Jahre FCJG Gottesdienst. Und dann haben wir in diesem Jahr eine Reihe von Seminaren unter dem Thema Leben im Heiligen Geist. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir nicht im Fleisch leben, nicht seelisch leben, nicht getrieben sind von Umständen, von wirtschaftlichen Auf und Abs, von Krankheiten, von Geld oder was auch immer, dass wir wirklich getrieben werden vom Heiligen Geist. So heißt es im Römer 8, das sind Kinder Gottes. Die dürfen sich Kinder Gottes nennen, die vom Heiligen Geist geführt werden. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Und da haben wir einige Väter und Mütter eingeladen in diesem Jahr, mit denen wir über Jahrzehnte unterwegs sind, die auch schon etwas älter sind als wir und nennen das Ganze von den Vätern lernen. Und da gibt es diesen Flyer, könnt ihr gerne mitnehmen und mal eintauchen in so ein Seminar. Ansonsten gibt es unsere Broschüren Unser Weg und Help kostenlos da hinten an unserem Büchertisch und viele andere tolle Sachen mehr und auch Bücher von mir. Und ich weiß nicht, wie das hinterher werden wird, ob das kunterbunt werden wird, aber ich versuche noch, wenn du möchtest, wenn du ein Buch kaufst, das zu signieren. Okay, es kommt zu glauben, dass die Zeit schon vorbei ist hier. Für mich ging das rasend schnell, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber ich empfinde, der Geist Gottes hat uns wunderbar an die Hand genommen. Amen. Und heute Abend möchte ich das ganze Thema Heiligen Geist behandeln. Als Paulus so über den Areopag ging, dort in Athen und sah, wie die Athener es liebten, viele Götter anzubeten, vielen Göttern zu huldigen, da fand dann Paulus irgendwo einen Ort, der stand dem unbekannten Gott. Und kultursensibel wie er war, dies Jahr ist ja auch das Jahr des Paulus, ist ausgerufen worden von der katholischen Kirche, sensibel wie er war, kultursensibel wie er war, hat er das genommen, um über den Gott der Liebe, den Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, um über diesen Gott und Jesus zu predigen. Dem unbekannten Gott. Und ich denke manchmal so, wenn ich, und ich habe dieses Vorrecht, in viele Nationen reisen zu dürfen, auch verschiedenste Gemeinden kennenlernen zu dürfen. Und man glaubt ja gar nicht, was es da alles gibt, was für ein buntes Volk wir darstellen. Aber dann denke ich doch manchmal immer wieder, das mit dem Heiligen Geist ist ähnlich wie damals auf dem Areopag. Da gibt es doch diesen Ort in unserem Leben, in unseren Gemeinden, wo drauf steht, dem unbekannten Gott, der Heilige Geist. Ich möchte eine Schriftstelle vorlesen aus dem Alten Testament. Wer eine Bibel hat, kann das aufschlagen, wer das sehen kann bei diesem Licht. Man kann sich auch ein Wunder schenken lassen. Und da heißt es, bei der Sintflut, als sie alle in der Arche waren und dann die Wasser sich verliefen nach einiger Zeit, nach 150 Tagen, da wollte dann der Noah mal wissen, wie es draußen so aussieht. Und da heißt es ab Vers 7, er ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube aufsteigen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Dennoch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm zu sich und harrte noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Warum? Weil diese Taube einen Landeplatz fand. Kam nicht wieder zurück. Wir wissen dann, und das habe ich heute Morgen erwähnt, dass Jesus auch getauft wurde im Heiligen Geist. Das war notwendig für ihn. Man mag es fassen oder man mag es nicht fassen. Aber plötzlich stand er vor Johannes dem Täufer und Jesus merkte, jetzt geht das eigentliche Ding in seinem Leben los. Und Johannes der Täufer hat ihn dann im Wasser getauft, er kam wieder hoch. Und dann lesen wir, dass der Himmel sich über ihm öffnete und der Heilige Geist fiel auf ihn in Form einer Taube und eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und diese Taube ist das Sinnbild für den Heiligen Geist. Die Taube hat 2 Flügel, an jeder Seite 9 Hauptfedern. Die eine Seite, nenne ich mal so, ist verantwortlich für den Charakter, die Frucht des Geistes, 9-mal die Frucht des Geistes. Auf der anderen Seite die 9 übernatürlichen Gaben des Geistes, so da ist ein guter Ausgleich da. Diese Taube blieb auf Jesus und von dem Moment an lesen wir, wie Jesus geführt wurde vom Heiligen Geist. Das Erste, was passiert im Leben Jesu, der Geist Gottes, heißt es dort, führte ihn in die Wüste. Viele denken, wenn der Heilige Geist kommt, der führt mich auf die Wolke, die rosarote Wolke Nummer 9. Und dort werde ich dann landen und dann werde ich von einer rosaroten Wolke auf die nächste springen und alles ist nur noch rosig und schön. Jesus wurde in die Wüste geführt. Der Heilige Geist ist dazu da, dass wir ganz sensibel für ihn werden, dass wir eine gute Partnerschaft mit ihm leben, so wie Jesus das dann auch vorgelebt hat, und dass wir uns wirklich so buchstäblich an die Hand nehmen lassen. Dort in der Wüste, wir wissen, wurde er versucht vom Feind und er überwand den Feind durch das Wort Gottes. Und dann lesen wir, als er alles erfolgreich bestanden hatte, dass die Engel Gottes kamen und ihm dienten. Und wir lesen, dass der Feind ihn eine Zeit lang in Ruhe ließ. Engel Gottes, Heiliger Geist. Das ganze Leben mit Jesus ist eine übernatürliche Angelegenheit. Alleine schon, wenn wir von Neuem geboren werden. Wenn wir wirklich zum Kreuz kommen, wenn wir Buße tun und wenn wir Jesus erlauben, die Herrschaft über unserem Leben zu beginnen und wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden, das ist eine übernatürliche Angelegenheit. Ihr lieben Geschwister, es geht mehr als nur darum, dass wir regelmäßig zur Kirche gehen oder dass wir unsere Bibel lesen oder ein frommes Leben führen, Gebete führen. Es geht um wesentlich mehr als das. Ich habe mal in Atlanta gepredigt, in so einem wunderbaren Dienst, die sich um Arme und Obdachlose und Drogenabhängige kümmerten. Und da kam eine Frau, die gar nichts damit zu tun hatte. Sie war so hungrig und sie suchte überall, wo sie nur was kriegen konnte mit Gott. Und dann stieß sie da hinein in diese Konferenz. Und sie war eine Deutsche. Und sie kam zu mir und sagte, ich möchte mal mit dir reden. Wir sind nach dem Krieg ausgewandert aus Deutschland und dann sind wir hier in die Vereinigten Staaten gegangen und mein Vater hat uns verboten, Deutsch zu sprechen. Seitdem haben wir kein Deutsch mehr geredet. Mein Vater ist so bitter. Ich habe dann im Laufe der Zeit Jesus gefunden und jetzt wünsche ich mir so sehr, dass mein alter Vater, er ist über 90, er ist sehr, sehr krank. Jetzt wünsche ich mir so sehr, dass mein Vater zu Jesus findet, dass er gerettet wird, dass wenn er stirbt, nicht, dass er nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel. Ob wir das glauben oder nicht, aber das sind die Tatsachen, auf die wir uns alle zubewegen. Im Himmel wird es einmal nur Freiwillige geben und in der Hölle wird es einmal auch nur Freiwillige geben. Aber die Hölle ist nicht für dich, sondern für den Teufel und seine Dämonen. du sollst eigentlich woanders leben, deine Ewigkeit woanders zubringen. Ich habe es vor einigen Abenden erwähnt, wir werden die größte Zeit unseres Lebens werden wir in der Ewigkeit verbringen. Hier auf dieser Erde haben wir nur eine kurze Phase. So, sie war sehr besorgt um das Seelenheil ihres Vaters und ich dachte, das ist wunderbar, wenn eine Tochter so besorgt ist um das Seelenheil ihres Vaters. Wir sollten uns nie damit begnügen, dass unsere Familie nicht gerettet ist. Wir sollten auf die Knie gehen und beten und Gott suchen über ihrem Leben. Und wir sollten die Autorität von Gott in Anspruch nehmen und über unsere Familie regieren. Und ich sagte, was wollen Sie von mir? Und sie sagte, kannst du mal zu mir mit nach Hause kommen und für meinen Papa beten? Und ich sage, ich habe absolut keine Zeit. Ich möchte dir vorschlagen, dass du deinen Vater hier hinbringst. Da sagt sie, das macht er nie. Wir wissen immer, was nicht funktioniert. Habt ihr schon mal gemerkt? Ich liebe Leute, die wissen, was funktioniert. Ich liebe Leute, die glauben, dass bei Gott alles möglich ist. Und ich sagte zu ihr, fahr nach Hause, pack deinen Papa ins Auto und um 14 Uhr stehe ich da auf dem Parkplatz und dann werde ich ins Auto reingehen zu deinem Papa, wenn er sich nicht rausbewegen kann. Und dann werde ich ein wunderbares Gespräch mit ihm haben und ich werde mit ihm beten. Sie guckte mich an. Glaubst du, dass das funktioniert? Und ich sagte zu ihr, ich glaube für dich mit, dass das funktioniert. Am 14 Uhr war ich auf dem Parkplatz. Sie kam ein bisschen später. Sie stieg aus und sagte, jetzt bist du dran. Ich sagte, bitte bete, bitte bete. Ich ging rein in das Auto und da saß dieser alte Mann, vom Leben gezeichnet. Krank, bitter, der nach dem Krieg, es waren Jahrzehnte, kein Deutsch mehr gesprochen hatte. Ich gehe rein, strahle ihn an wie ein Honigkuchenpferd und sag auf Deutsch, guten Tag, wie geht es Ihnen? Bock! In demselben Moment fängt er an zu weinen. Er wird butterweich und in Kürze hat er in diesem Auto sein Leben Jesus gegeben. In Lüdenscheid würden sie jetzt alle aufstehen und vor Begeisterung klatschen, weil Gott so gut ist. Ich liebe eure Leidenschaft. Diese Frau ist so gesegnet worden an diesem Tag. Dafür ist der Heilige Geist da. Dass wir uns an die Hand nehmen lassen und dass wir uns in die Dinge hineinführen lassen, die er für uns vorbereitet hat. In Epheserbrief heißt es im Kapitel 2, Vers 10. Ihr seid geschaffen in Christus Jesus. Halleluja. Boah, das finde ich mega stark. Ihr seid geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandern. Halleluja. Gott hat einen Plan für dein Leben. Die glücklichsten Menschen, die ich getroffen habe auf diesem Erdboden, das sind die Menschen, die wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie mit ihrem Leben im hundertprozentigen Willen Gottes leben und viel, viel Frucht bringen und so Gott durch ihr Leben verherrlicht wird. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Das können wir aus uns heraus überhaupt nicht machen. Und wir lesen dann, wie der Heilige Geist Jesus an die Hand nahm. Er kam dann aus der Wüste und dann kam er nach Kapernaum, nach Galiläa und sofort brachten sie die Kranken zu ihm und die Dämonisierten und er heilte sie und er befreite sie. Und dann nahm der Heilige Geist ihn in ein Haus in Kapernaum, er hatte eine große Versammlung dort und plötzlich kommen dann die vier jungen Männer mit diesem Kranken auf der Bahre und sie lassen sich nicht abhalten, dass sie nicht rein können. Ich liebe diesen Biss. Sie lassen sich nicht abhalten, sie geben nicht auf, sie legen eine Leiter an das Dach und dann decken sie das Dach eines wildfremden Menschen ab. Die haben sein Haus demoliert, nur um an Jesus ranzukommen. Ich sage dir, das ist das, was du brauchst. Du brauchst diesen Biss wie so ein Terrier. Ja, du wow. Und dann beißt du dich in das Saumkleid von Jesus fest und lässt ihn nicht mehr los, bis er dich segnet. Die Bibel nennt so etwas geistlichen Hunger. Und der Heilige Geist liebt Landeplätze, wo Menschen sind, die geistlich Hunger haben. Und sie decken dieses Dach ab und wir lesen dann, und die Salbung war auf Jesus, dass er heilen konnte. Der Kranke wurde runtergelassen. Jesus sprach ein Wort. Was sagt er? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Mehr hat er nicht gemacht. Er hat kein Lobpreiskonzert veranstaltet. Er hat nicht die neueste CD von Brian Dirksen aufgelegt. Ein Wort. Wir sind schon wieder im Heilungsgottesdienst. Merkst du das? Dieser Kranke hatte aber ewig in dieser Horizontalen gelegen. Der konnte gar nichts anderes denken, der konnte gar nichts anderes fühlen. Das war alles durch und durch drungen von ihm. Ich werde die Welt niemals aufrechtgehend betrachten. Das war die Struktur. Und Jesus kam und sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und alles in dem Kranken sagte, geht nicht. Ich lehre zu Hause unseren Leuten, wenn sie zu uns kommen, auch in der Schule, geht nicht, gibt's nicht. Oh, da hat mich einer verstanden, Gott segne dich. Geht nicht, gibt's nicht. Ich kann mich nur ein bisschen hineinversetzen in das Leben dieses kranken Mannes, denn so krank war ich noch nicht. Aber ich glaube, da fand ein Kriegsstand statt in ihm. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Kurz vorher hat er ihm noch die Sünden vergeben. War wichtig. Und dann das Wunder vor aller Augen. Er stand auf, nahm sein Bett und ging nach Hause aufgrund eines einzigen Wortes. Hier sehen wir, wie Jesus mit dem Heiligen Geist kooperierte. Wir lesen, die Salbung war da, um zu heilen. Dann lesen wir, dass Jesus erkannte, diese Krankheit, diese Krankheit hat etwas mit Sünde zu tun. Und deswegen ist jetzt das Wichtigste, dir sind deine Sünden vergeben. Dazu brauchte er ein Wort der Erkenntnis. Um das Wort der Erkenntnis auszusprechen, brauchte er die Gabe des Glaubens. All das funktionierte zusammen mit dem Heiligen Geist. Und dann wurde er ja kritisiert, ne? Dann wurde ja Jesus kritisiert. Und wir sollten wirklich aufpassen, dass wir nicht auf dieser Ebene lang gehen. Unglaube wird dich depressiv machen. Kritik, destruktive Kritik wird dich krank machen, wird dich unzufrieden machen, wird dich auf allen Ebenen deines Lebens absolut lähmen. Der Glaube ist etwas Wunderbares. Wir sind alle berufen zu glauben. Das hat Gott in uns hineingelegt. Gott hat nicht die Gene in uns hineingelegt, zu zweifeln und zu kritisieren und destruktiv zu sein. Er hat mit dem Leben, hat er diese Gene des Glaubens in uns hineingelegt. Schon wenn wir gar nicht an Jesus glauben, du setzt dich auf einen Stuhl und beweist damit das, was ich sage. Du untersuchst nicht, ob der Stuhl dich hält, sondern du setzt dich im Glauben drauf. Du steigst in ein Flugzeug, du glaubst, dass du sicher startest, fliegst und wieder runterkommst. Sonst willst du nie reingehen. Wenn dich jemand mitnimmt im Auto, dann wirst du nicht vorher das Auto untersuchen und den Fahrer untersuchen, ob er psychisch noch alle auf der Latte hat und nicht vor dem Baum mit dir fährt. Das wirst du alles nicht machen. Du steigst ein und meine Zeit, ich war drogenabhängig. Ich habe geglaubt, die Drogen tun mir nichts. Ich habe Zeug zu mir genommen, das ist von irgendwelchen Leuten gepanscht worden. Ich habe es einfach genommen. Glaube ist von Gott in unserem Leben angelegt. Und da waren diese Kritiker, diese Besserwisser, und sie kritisierten noch nicht einmal mit ihren Lippen. Wisst ihr, dass wir gerechtfertigt werden vor Gott durch das, was wir sagen? Wir werden gerechtfertigt oder verurteilt von Gott für jedes Wort, was wir aussprechen. Die haben noch nicht mal etwas ausgesprochen, sondern sie kritisierten Jesus in ihrem Herzen. Und Jesus wiederum durch den Heiligen Geist erkannte, was in ihren Herzen sich abspielte. Und er sagte, damit ihr wisst, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sage ich euch, was ist leichter? Und er sprach zu dem Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder lahmen gehen zu machen? Und er stand auf und ging nach Hause. Und die Leute sagten, wow. Heute haben unsere Augen seltsame Dinge gesehen. Vielleicht wirst du heute Abend auch noch seltsame Dinge sehen. Manches mit Gott ist sehr, sehr seltsam. Weißt du, du bist mit Jesus unterwegs und er gibt dir einen Auftrag und plötzlich, du denkst, oh, jetzt wird alles gesegnet, jetzt wird alles klappen, jetzt geht alles rund und plötzlich befindest du dich in den größten Turbulenzen deines Lebens. Das verstehen wir dann manchmal gar nicht, stimmt's? Jesus sagte zu seinen Jüngern, nehmt das Boot und fahrt schon mal rüber über den See. Er ging auf den Berg, um zu beten. Sie machten das, weil sie gehorsam sein wollten und kamen in größte Turbulenzen, in größte Schwierigkeiten. Hohe Wellen, ein hoher Sturm, das waren erfahrene Seeleute und sie hatten Todesängste. Und sie schrien vor Furcht. Sie wussten nicht, dass Gott gerade die Plattform für ein Wunder vorbereitete. Wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, heißt das nicht, dass es immer alles rund geht. Wir werden in manche Turbulenzen kommen, aber du kannst immer sicher sein, wenn der Heilige Geist dich leitet, nicht wenn der Feind dich leitet oder du dich selber, wenn der Heilige Geist dich leitet, dann werden die Turbulenzen immer die Plattform, die Voraussetzungen für ein neues Wunder sein. Wir verstehen das manchmal nicht und dann sind wir entsetzt und fürchten uns und dann degradieren wir Jesus zu einem Gespenst. Wenn da Dinge in unser Leben hineinkommen, auch vom Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes kommen Dinge in unser Leben hinein, ein Gespenst. Ah! Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist so toll, wenn Gott die Kontrolle hat. Es ist schlimm, wenn wir die Kontrolle haben. Es ist so schlimm, wenn wir die Kontrolle haben. Wenn wir Kontrolle über andere ausüben wollen, wenn wir Kontrolle über unsere Gemeinden aus, oder über die Mitglieder, wenn wir bestimmen wollen, zu wem dürfen sie gehen und zu wem nicht, da kriege ich ja die Krise. Wir sind doch freie Menschen, oder? Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Aber wenn Gott die Kontrolle hat, dann ist das wunderbar. Gott hat hier die Kontrolle. Der Heilige Geist ist eben kein Gespenst. Der Heilige Geist ist auch nicht so ein Gefühl. Wenn wir nur lange genug die richtigen Lieder singen, dann stellen sich dann so unsere Haare auf und wir haben so eine Gänsehaut und wir fühlen dann so die Gegenwart Gottes. Das muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein. Das kann einfach das heißen, dass du diesen Musikstil magst und diese Texte. Und ein ganz wohliges Gefühl dabei hast, denn es entspricht deiner Kultur. Und bei den einen stellen sich die Haare zu Berge, wenn Rockmusik auf der Bühne abgeht und bei den nächsten, wenn klassische Musik läuft. Ja, da drehen sich bei mir alle Haare um oder sowas. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, das ist Kultur. Der Heilige Geist ist auch nicht so ein spooky, spooky Wesen. Ja, so, boah, Betttuch, zwei Löcher drin, Geist, ja? Was assoziieren wir da? Der Heilige Geist ist eine Person. Genauso wie der Vater im Himmel Person ist, wie Jesus Person ist, ist der Heilige Geist Person. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Wenn du mit dem Heiligen Geist leben willst, kooperieren willst, wie das Jesus getan hat, es war notwendig für ihn, dass er erfolgreich im Dienst den Vater verherrlichen konnte, dann ist es wichtig, dass du ihn kennenlernst. Wenn Gott Liebe ist, wer ist dafür, dass Gott Liebe ist? Kann ich mal sehen? Oh ja. Wer ist dafür, dass Jesus Liebe ist? Ja, was ist dann der Heilige Geist? Furcht. Furcht. Wenn Jesus Liebe ist, Gott Liebe ist, der Heilige Geist ist auch Liebe. Als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde, wurde er mit der Liebe Gottes getauft. Und die Liebe Gottes machte sich sofort bemerkbar, der Himmel öffnete sich und Gott sprach. So viele Christen haben Probleme, Gottes Stimme zu hören. So viele. Noch nie gehört. Obwohl Jesus sagt, im Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Es ist wieder ein Hinweis auf das Wunderbare, mit dem Heiligen Geist durch das Leben gehen. Der Heilige Geist wartet darauf, dass du mit ihm sprichst. Eine Beziehung besteht daraus, dass wir miteinander sprechen. Eheleute, die nicht miteinander sprechen, da kannst du sicher sein, die werden sich sehr schnell voneinander isolieren. Und die werden vielleicht unter einem Dach wohnen, in einem Bett liegen und total getrennt sein. Kommunikation ist etwas Wunderbares, das Gott in unser Leben gelegt hat. Und was für uns als Menschen schon sehr wichtig ist, dass wir kommunizieren. Das ist umso wichtiger für unseren Schöpfer, dass wir anfangen, mit Gott zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Dass wir anfangen, mit Jesus, dem Sohn Gottes, zu kommunizieren und dass wir auch anfangen, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Ja, kann man denn mit dem Heiligen Geist überhaupt sprechen? Wenn er eine Person ist, denke ich schon, man kann. Es sei denn, er ist taubstumm. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal in Brasilien war. Und da bin ich in eine Bewegung eingeladen worden, eine sehr, sehr traditionelle Bewegung. Die hatten mein Buch gelesen, Help I Need Somebody. Und das fanden sie total gut, deutschsprechende Menschen. Und dann luden sie mich ein. Und ich dachte, die wissen gar nicht, wen sie da einladen. Sie wollten eine große Jugendkonferenz machen für die Jugend aus Paraguay, Uruguay und Brasilien in einer deutschen Kolonie. Und ich dachte, die muss ich erstmal einladen. Und wenn sie kommen, ist das schon ein Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen. Dann sind die von Brasilien nach Lüdenscheid gekommen. Das haben die sich was kosten lassen. Ihre Jugend zu erwecken, das haben die sich was kosten lassen. Ihr solltet euch es wirklich etwas kosten lassen, eure Jugend zu erwecken. Sie ist es wert. Und ich hatte keine Zeit und habe sie dann auf den Gebetsberg geschickt und sage, in einer Stunde könnt ihr wiederkommen und dann können wir miteinander reden. Dann gingen wir auf den Gebetsberg und da waren gerade über 30 wilde Fürbitter aus Uganda, alle Schwarze, die powerten da oben auf dem Berg für Gott und die Nationen. Und dann kamen diese sehr konservativen Menschen aus Südamerika in das Gebetszelt und die Schwarzen sahen sie und ach, ich liebe das. Voller Leidenschaft und Emotionen haben die sich auf, meine lieben Geschwister aus Brasilien gestürzt, ihnen die Hände aufgelegt. Heiliger Geist, komm! Dann kamen sie zurück vom Gebetsberg und sagten zu mir, jetzt wissen wir, wer du bist. Und wir hatten so eine tolle Konferenz. Mehr als 1000 junge Leute kamen zusammen. Und sehr konservativ, absolut konservativ, dem unbekannten Gott. Und ich dachte, wow, hier musst du langsam aufbauen. Und gleich nach der ersten Veranstaltung war alles schön, brav, alles ruhig, nichts angebrannt. Am nächsten Morgen kam ich zu dem Zelt, da standen einige Leiter ganz aufgeregt. Sagen sie, wir müssen mit dir reden, wir haben ein riesiges Problem. Ich sage, was ist denn los? Gestern. Als du gebetet hast, sind zwei Menschen umgefahren. Ist das von Gott? Ich sage, da reden wir dann später drüber. Nach dem Meeting haben wir ein wunderbares Treffen gehabt mit all den Leitern und sie haben ganz tolle Fragen über den Heiligen Geist gestellt. Und ich habe zu ihnen über den Heiligen Geist gesprochen als Person. Und einer stand auf und sagte, ich glaube, ich muss Buße tun. Ich bin so lange Christ. Ich kenne auch den Heiligen Geist, aber ich habe noch nie mit ihm geredet. Und er fing an zu weinen. Und dann betete er wie so ein kleiner Junge. Lieber guter Heiliger Geist, es tut mir so leid, dass ich dich so ignoriert habe. Kannst du bitte mein Leben erfüllen? Und dann kam der Geist. Ein anderer Leiter stand auf. Vielleicht müssen wir Buße tun für unsere Sünden, dass wir den Heiligen Geist gedämpft haben, dass wir ihn blockiert haben, dass wir ihn abgewürgt haben und vielleicht sollten wir auch Buße tun für unsere Väter und unsere Vorväter, denn die haben uns das so beigebracht. Was hältst du davon? Und ich habe ihnen gesagt, ihr könnt Buße tun für was ihr wollt, Gott liebt das immer. Und dann haben sie in dieser Richtung Buße getan. Ich habe da überhaupt nicht drüber gesprochen. Und da kam eine Bußbewegung in Gange und alles ging in Richtung: Heiliger Geist, wir wollen dich wirklich kennenlernen. Wir wollen dich lieben. Denn du bist der Einzige, der Jesus groß macht. Du bist doch der Einzige, der weiß, wie man Jesus verherrlichen kann mit seinem Leben. Das geht doch gar nicht von uns aus. Und eine wunderbare Erneuerungsbewegung ist in diese traditionelle Kirche reingekommen, speziell nach Uruguay, eine große Erweckung. Ich liebe den Heiligen Geist. Als der Heilige Geist in mein Leben kam, wurde alles anders. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, da hat er zu den Jüngern gesagt, dass sie das Evangelium allen Nationen verkündigen sollen, aber sie sollen nicht sofort losrennen, sondern sie sollen auf die Verheißung des Vaters warten, die dann kommen wird. Und dann ein anderes Mal hat er zu ihnen gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, nicht lange nach diesen Tagen, und ihr werdet meine Zeugen sein. Im Urtext heißt es da eigentlich, da geht es eigentlich um Märtyrium. Aber eher in der Art, dass wir unser Leben wirklich niederlegen für Jesus. Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Und dann haben sie da gewartet. Ihr lieben Geschwister, wir sind auch berufen, zusammenzustehen, zusammen zu beten, zusammen anzubeten. Lasst mich ein Wort hier verlieren. Der Heilige Geist hat da zu mir in der stillen Zeit gesprochen, als ich gebetet habe. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Im Grunde genommen können wir unser Leben mit Gott in Anführungsstrichelchen vor dem Fernseher oder im Internet verbringen. Und wir brauchen keinen Pastor mehr, wir brauchen keine Ältesten mehr und wir brauchen auch keine Geschwister mehr und wir brauchen auch keine Versammlungen mehr. Und immer mehr Menschen werden abgezogen. Und wenn sie nicht abgezogen werden, dann wissen sie aber schon morgen, Sonntagmorgens um 10 Uhr, was der Pastor alles verkehrt predigt, denn sie haben vorher drei richtige Pastoren im Internet gesehen und im Fernsehen. Es ist gut, dass das Evangelium verkündigt wird mit den Medien, aber wir brauchen unsere Geschwister. Wir müssen zusammenstehen, mehr als je zuvor. Und wo der Heilige Geist wirkt, wo er wirklich unser Herz ergriffen hat, wo wir brennen im Geist, da wollen wir zusammen sein. Da müssen wir nicht zusammen sein, da wollen wir zusammen sein. Da werden wir nicht unsere Versammlungen versäumen. Und da werden wir an einem Sonntagmorgen Gottesdienst nicht genug haben. Da werden wir an einem anderthalbstündigen Gottesdienst nicht genug haben. Da spielt Zeit überhaupt keine Rolle mehr, weil wir lieben es, stundenlang in der Gegenwart Gottes zu sein. Halleluja. Und da, wo der Geist Gottes sich zurückzieht, da, wo er gedämpft wird, da schrumpft alles zusammen zu einer 10-Minuten-Predigt und zum halbstündigen Gottesdienst und wir machen alles so auf Sparflamme. Die ersten Christen waren zusammen und sie warteten auf Gott. Und plötzlich fiel der Heilige Geist auf sie. Die haben nie damit gerechnet, mit dem, was da passierte. Ein lautes, gewaltiges Brausen. Zungen vom Feuer fielen auf sie. Sie fingen an zu prophezeien. Und dann nahmen sie Bezug auf Joel. In den letzten Tagen will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Halleluja. Und manche Kritiker, die kommen dann, ja, soll das der Heilige Geist sein? Das war eher fleischlich. Ja, meine Zeit, der Heilige Geist liebt doch das Fleisch. Die Frommen liebt er nicht so. Das Fleisch, der liebt es, auf das Fleisch zu fallen. Um das Fleischliche zu verbrennen und Geistliches hervorzubringen. Halleluja. Er ist doch der Heilige Geist. Als ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist in Berührung kam, bekam ich Angst. Deswegen verstehe ich jeden, der, wenn diese Dimensionen irgendwie auftauchen, ich verstehe das, wenn man Furcht bekommt. Aber ich habe auch in meiner Bibel gelesen, Furcht ist nicht in der Liebe. In dem Moment, wo du Furcht hast, bist du nicht mehr in der Liebe. Und die vollkommene Liebe und der Heilige Geist ist vollkommene Liebe. Er treibt alle Furcht aus. Der Heilige Geist, er bringt dein Leben auf eine völlig neue Ebene, in eine völlig neue Dimension. Du wirst sowas von sensibel für die Stimme Gottes. Dein Gewissen wird sensibel. Du bekommst Überwinderkraft. Du kannst auf einmal gegen Sünde stehen und du wirst ein Sieger. Du wirst nicht immer drunter liegen. Du hast auf einmal etwas in deinem Leben, was dir sagt, du bist nicht nur ein Überwinder, weit mehr als ein Überwinder. Der Heilige Geist, auf einmal wird er dir Mut geben, das Evangelium zu verkündigen, das Wort Gottes zu bezeugen, Zeugnis zu geben. Oh, wir haben junge Leute gehabt letztes Jahr, vor 2 Jahren in Dortmund. Stream. Und dann haben wir 1000 in kleine Teams organisiert und dann haben wir sie ins Ruhrgebiet gejagt. Und die meisten haben das erste Mal gemacht. Ihr Lieben, junge Leute muss man richtig was geben. Schnitzeljacht ist ja schön und Seilchen springen auch. Aber wenn junge Leute entdecken, dass sie wertvoll sind für Gott und dass Gott sie gebraucht, dann fangen sie an zu explodieren. Und so gingen sie raus auf die Straße mit zittrigen Knien. Wir haben voll für sie gebetet, sie haben den Heiligen Geist empfangen und dann haben sie das Evangelium im Ruhrgebiet verkündigt und die Menschen haben sich bekehrt. Und da war besonders ein junges Team, die hatten danach Hunger. Also gingen sie in eine Pizzeria im Ruhrgebiet und plötzlich ein junges Mädel sah das ganze Restaurant voller Leute. Alles Menschen, die Gott nicht kannten. Sie sprang auf den Tisch und sie sagte, hey Leute, Jesus lebt. Und dann fing sie an zu predigen. Und plötzlich hörten sie alle auf zu essen, verließen ihren Tisch, stellten sich um das junge Mädel. Die wuchs förmlich über sich hinaus im Geist, predigte 20 Minuten das Evangelium von Jesus und als sie fertig war, hatte sie weiche Knie und die Leute applaudierten und sie konnten mit ganz vielen Leuten in einer Pizzeria beten. Jesus kam in ihr Leben. Wir hatten eine andere Truppe junger Leute, haben sie trainiert, zur Bekehrung aufgerufen, Geist getauft und dann in die Stadt gejagt. Und ein Team sollte in ein Altenheim gehen. Der Heilige Geist bringt Jung und Alt zusammen. Der Heilige Geist bringt Arm und Reich zusammen. Der Heilige Geist bringt Weiß und Schwarz zusammen. Der Heilige Geist bringt Gelb und Weiß und Schwarz zusammen. Halleluja. Die Gemeinde im Himmel wird Multikulti sein. Sprachen, die wir nie gehört haben, werden wir hören. Hautfarben, die wir vielleicht noch nie gesehen haben, werden wir sehen. Und da war ein junger Mann, der war ehrlich. Der sagte, ich möchte eigentlich nicht zu alten Leuten gehen. Ich möchte mehr zu jungen Leuten in die Stadt gehen. Wir haben gesagt, pass mal auf, gerade aus diesem Grund, geh mal zu den alten Leuten und diene ihnen im Altenheim. Der ging mit. Und dann kamen sie in dieses Altenheim und da war eine Bank und da saßen, glaube ich, 6 ältere Damen auf der Bank. Und diese jungen Spritzer kamen an, gerade getauft im Heiligen Geist. Und eine Omi sagt zu diesen jungen Leuten, warum strahlt ihr so? Ihr seht so freudig aus. Und dieser junge Mann, der keine Lust hatte, der keinen Bock auf alte Leute hat, er fing an, das Evangelium zu verkündigen und alle 6 Omis haben sich auf der Bank bekehrt. Halleluja! Wenn ihr denkt, das war's. Er sagte, das war nur die eine Seite der Medaille. Da gibt's noch mehr. Und eine Oma sagte, noch mehr, das ist ja kaum auszuhalten. Die war so erfüllt von der Liebe Gottes. Er sagte, Jesus ist nicht nur der Retter, sondern Jesus ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Da sagte die andere Oma, ja, das wollen wir dann auch haben. Alles, was wir kriegen können, her damit. Dann haben die jungen Leute denen die Hände aufgelegt und dort auf der Bank haben die Omis ihre Hände erhoben, ihr Herz erhoben, ihr Haupt erhoben und haben Gott angebetet in einer neuen Sprache und wollten gar nicht mehr aufhören. Halleluja. Dieser junge Mann kam zurück, gab dieses Zeugnis und der schwebte so richtig. Und ich dachte, oh, oh, wie wird das im Alltag sein? Für uns ist es immer sehr wichtig, dass das Leben mit dem Heiligen Geist sich im Alltag manifestiert. Ich habe das immer wieder gesagt und vielleicht für die, die es nicht gehört haben, wenn das, was wir hier heute Abend feiern oder das, was du Christentum nennst, wenn dich das nicht zu einem besseren Vater macht, zu einer besseren Mutter, zu besseren Eltern, zu besseren Kindern, zu einem besseren Chef, zu besseren Angestellten, zu besseren Nachbarn, zu besseren Freunden, wenn das nicht dahingehend wirkt, dann sind wir Schwärmer. Und ich habe ein bisschen Sorge gehabt um diesen jungen Mann. Ich dachte, den muss ich beobachten. Einige Wochen später bekamen wir Nachricht von ihm. Er ging am darauffolgenden Montag nach der Konferenz in die Schule. Und da sah er, wie einer seiner Freunde eine Münze in einen Coca-Cola-Automat getan hat, aber der funktionierte nicht und er war sauer und trat immer vor den Coca-Automat. Und er, immer noch voll Geistes, ging zu ihm hin und sagte, lass mich das mal machen. Legt seine Hand auf den Coca-Automat, sagt im Namen Jesus, kam die Coca an. Sein Freund, wie hast du das gemacht? Er sagt, ich habe gebetet. So will ich auch beten lernen. Da wird es doch erst interessant, oder? Halleluja. Ein anderes Team junger Leute von uns ging nach Dortmund. Voll des Geistes. Jetzt fragst du dich, wie fühlen die das, dass die immer so voll des Geistes sind? Gar nicht. Wir fühlen das gar nicht. Wir wissen das. Wir glauben, dass der in uns lebt, größer ist als der in der Welt ist. Und wir glauben, dass uns von Jesus alle Autorität gegeben ist auf dieser Erde, um das Evangelium zu verkündigen in Form von Kraft, der Zeichen und Wunder. Und so gingen sie nach Dortmund und trafen dort auf einer Mauer einige Teenager, die Marihuana rauchten. Sind unsere Leute hingegangen, haben mit denen geredet. Boah, die fingen ein bisschen an zu diskutieren. Mit Diskussion kommst du eh nicht weit, hast schon gemerkt. Haben unsere Leute gesagt, wir würden gerne mit euch beten. Was heißt denn das? Ja, wir werden über euch mit Gott reden und werden euch die Hände dabei auflegen. Dürfen wir das? Ja, macht mal. Na, die haben da Marihuana, kriegten die Hände aufgelegt und unsere Leute fingen an, über denen zu prophezeien. Und da fiel ihnen die Kippe aus der Hand. Weil auf einmal offenbarte Gott Dinge, die wussten unsere Leute gar nicht. Und dann sagten sie, was ist denn das? Und unsere Leute sagten, das ist Jesus. Und den könnt ihr kennenlernen, gerade jetzt. Dann haben sich die jungen Leute auf der Mauer bekehrt. Dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt kommt das Beste. Dann sagten die, können wir jetzt auch mal auch so beten für euch, wie ihr jetzt für uns gebetet habt? Die waren gerade gerettet. Die waren gerade erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann haben diese frisch Geretteten die Hände auf unsere Leute gelegt und haben wunderbar prophezeit. Du musst nicht erst 20 Jahre Theologie studiert haben, um mit dem Heiligen Geist zu fließen. Du musst nicht zu einer Bibelschule gegangen sein. Weißt du, ich habe mal auf einer Pfingstpastorenkonferenz gepredigt. Den ganzen Tag hatten wir eine wunderbare Zeit. Wir haben im Heiligen Geist gebadet. Die meiste Zeit, ehrlich, lagen wir alle auf der Erde. Das war herrlich. Boah, und wir haben gelacht, wir haben uns gefreut. Wir waren in Verzückung. Naja, irgendwann geht alles mal zu Ende und ich machte mich auf den Weg und dann kamen so 7 ältere Pfingstpastoren hinter mir hergerannt. Wir müssen mal mit dir reden. Ich denke, jetzt wollen sie bestimmt die Theologie dafür haben. Aber weit gefehlt, sie haben mich gefragt, sag mal Walter, auf welcher Universität hast du Theologie studiert? Ich sage, tut mir leid, auf keiner Uni. Auf welcher Bibelschule bist du gewesen? Ich sage, tut mir noch leider. Ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit für sowas. Dann sagten sie, hast du irgendwelche Fernkurse, irgendwelche Ich sage, nein, ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich habe nie Zeit gehabt für sowas. Ich habe mich bekehrt und von diesem Moment an ging das Abenteuer mit Gott los. Halleluja. Und dann, jetzt kommt ja mein Vater heute Abend. Dann haute mich einer dieser älteren Pfingstbrüder auf den Rücken. Halleluja! Halleluja, Brüder, ich hab's euch gesagt.
Ich hab's euch gesagt. Er ist mit dem Heiligen Geist ordiniert. Das brauchen wir wieder auf unseren Bibelschulen, dass die jungen Leute mit dem Heiligen Geist ordiniert werden. Da kommen sie mit ihren Koffern und Laptops und solchen Köpfen und so kleine Herzen. Die strahlen mich an wie die Honigkuchenpferde und ich dachte, wow, die wissen noch, worum es geht. Das ist der Heilige Geist. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, dann wirst du anfangen, in neuen Sprachen zu beten. Oh, das muss ich nicht unbedingt. Nee, musst du auch nicht. Du musst überhaupt nicht. Du musst ihn noch nicht mal bekehren. Aber wenn du Gott nachfolgst, wenn du Jesus nachfolgst, wir wären ja dumm, wenn wir nicht den ganzen Segen einheimsen wollten, oder? Aber dieser Segen ist ja gar nicht für uns. Dieser Segen ist zur Ehre Gottes und dieser Segen ist dafür, dass wir eine verlorene Welt retten. Aber lass mich noch etwas zum Zungenreden sagen. Das ist das Schönste, was es gibt. Paulus hat einmal gesagt zu den Korinthern, und die waren ja nun wirklich wild in den Geistesgaben unterwegs. Er sagte zu ihnen, ich muss das ein bisschen ordnen bei euch alles, ihr seid ein bisschen zu enthusiastisch. Zum Zungenreden sage ich nur so viel, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Damals, als ich ganz junger Christ war, habe ich das nicht verstanden. Heute habe ich das verstanden. Und dann sagt er, das Zungenreden dient dazu, dass ihr euch selbst erbaut. Eine Selbsterbauung. Und ihr Lieben, das Leben ist doch hart genug, oder? Es gibt doch genug Dinge, die uns niederdrücken wollen, ob das in der Familie ist, ob das im Beruf ist, ob das mit der Nachbarschaft zu tun hat. Wir sind vielleicht krank oder irgendeine andere Geschichte plagt uns. Das Leben ist doch hart genug. Wir wissen das doch alles. Mit tausend Herausforderungen gepflastert. Und was machen wir, um uns zu erbauen? Wir schauen uns einen Film nach den anderen an. Ich habe nichts gegen Fernsehen. Aber ich weiß, diese Dinge erbauen mich nicht. Oder wir gehen ins Kino, oder wir gehen ins Internet, oder wir trinken Alkohol, oder wir genießen andere Sachen, die möglicherweise nicht schlecht sind. Aber die erbauen uns nicht wirklich. Das, was uns wirklich erbaut, wenn wir regelmäßig, kontinuierlich im Heiligen Geist beten, in Zungen beten und Gott anbeten und der Geist in uns zum Zug kommt, dann wirst du merken. Ich weiß nicht, ob ihr Jackie Pullinger To kennt aus Hongkong. Sie ist eine sehr gute Freundin von uns. Sie hat sich mit 6 Jahren bekehrt, wusste, sie hat eine Berufung, die Welt zu verändern, aber nichts passierte. Als sie 21 Jahre alt war, hat sie wieder einmal mehr ihren Pastor genervt. Pastor, ich habe eine Berufung und wie komme ich da rein und hilf mir doch. Und er wusste nicht, was er machen sollte. Er sagte zu ihr, kauf dir ein Weltticket und reise per Schiff rum um die Welt und in jedem großen Hafen steigst du aus und sagst, Gott, ist das mein Platz? Das hat sie gemacht. Nirgendwo hat Gott gesagt, ja, bis sie nach Hongkong kam. Da hatte sie kein Geld mehr, da wollte man sie nicht vom Schiff lassen. Aber am nächsten Tag ist sie dann doch durchgeflutscht durch die Personalgeschichte, da durch die Passgeschichte. Und sie hat sich verlaufen in der Wall City, nannte man das, da eine Stadt mit 150.000 illegalen Kriminellen, Prostituierten, Drogenabhängigen. Und sie lief mitten in einen Mann hinein, der ein Messer im Bauch hatte und am Verbluten war. Sie kam aus einer ganz konservativen Gemeinde in England. Sie hat diesem Mann das Leben gerettet. Sie ging zurück und da standen die ganzen Kriminellen um sie herum. Und sie sagte, Jesus liebt dich. Da haben sie gesagt, ja, schön für dich. Du gehst gleich wieder in dein Hotel, du hast gleich ein sauberes Bett. Wir müssen hier leben. Und sie entschied sich, mit diesen Menschen dort zu leben. Und dann dachte sie, jetzt geht's los. Jetzt wird Gott Geschichte mit mir schreiben. Ja, nix da. Es wurde immer schwerer und immer dunkler und duster, bis ein kleines chinesisches Ehepaar auftauchte, die den Heiligen Geist kannten. Und die sagten, Jackie, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Okay, haben sie die Hände aufgelegt. Dramatische Dinge sind passiert, nix. Sie fühlte weder gut noch schlecht, das ist am schlimmsten. Nach einigen Tagen hatte sie so den Eindruck, sie sollte mal in anderen Zungen beten. Dann hat sie da angefangen. Ne? Passierte wieder nichts. Am nächsten Tag hat sie wieder in Zungen gebetet. Passierte wieder nichts. So hat sie ein halbes Jahr in Zungen gebetet. Im Durchschnitt war das dann so, hatte sich das auf 20 Minuten jeden Tag eingependelt. Und dann ging sie auf die Straße und da saß da ein Bettler. Der war halb am Verhungern, dem hat sie eine Reisbox gegeben. Und dann legte sie die Hände auf und dann hat sie über dem in Zungen gebetet. Und plötzlich fing der an zu prophezeien. Ganze Passagen aus Philipper 2. Und dann sagte er, ich sehe eine Vision. Und da steht ein Mann vor mir mit einer Dornenkrone auf und blutigen Händen. Und er ruft immer zu mir, folge mir nach, kennst du den? Und Jackie sagte, jawohl, den kenne ich. Das ist Jesus. Und er gab sein Leben Jesus und dann explodierte ein gewaltiger Dienst. Im Epheserbrief sagt Paulus zu dieser Gemeinde, werdet voll Geistes. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen entsteht. Ihr Lieben, ich würde es eher mal so übersetzen wollen. Berauscht euch nicht an den Dingen dieser Welt. Berauscht euch nicht an den Dingen dieser Welt, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Denn wer im Geist lebt, im Geist wandelt, der wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Der lebt in einer anderen Dimension. In einer absolut anderen Dimension. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, dann kommt diese Taube. Und manche haben das schon hier und da erlebt. Die Taube kommt, aber wie bei der Arche. Sie kommt, flattert ein bisschen rum, wir sind ganz berührt, aber sie findet keinen Landeplatz und flattert wieder weg. Und dann müssen wir uns wieder bekehren und dann müssen wir uns nochmal bekehren. Und dann müssen wir uns nochmal für uns beten lassen und nochmal. Ich liebe es bei dieser Geschichte von den Noah, die letzte Taube. Sie flog aus. Sie kam nicht mehr zurück. Warum? Sie fand einen Landeplatz, wo sie bleibend leben konnte. Der Heilige Geist sucht in deinem Leben einen Landeplatz, wo er bleiben kann. Nicht mal nur zu Besuch, wo er bleiben kann. Und du gibst ihm ein Anrecht auf dein ganzes Leben und du übergibst ihm auch dein Wohnzimmer und dein Schlafzimmer und dein Auto und deine Garage und deinen Arbeitsplatz. Du übergibst ihm alles. Du übergibst ihm auch das ganze Haus deines Herzens, nicht nur eine Rumpelkammer, oder nicht nur ein bisschen Platz, eine Schlafstelle in deinem Herzenswohnzimmer. Alles, alles, alles. Und der Heilige Geist übernimmt die Herrschaft in deinem Leben. Und nimmt dich dann wunderbar an seine Hand. Und dann wirst du merken, die Stadt, in der du lebst, ist nicht groß genug. Dann wirst du merken, Schweiz ist nicht groß genug. Und du wirst auf einmal merken, wie der Heilige Geist dich anschließt an das weltweite Geschehen Gottes auf diesem Globus. Der Heilige Geist wird dich zu einem unglaublich glücklichen Menschen machen. Warum? Gibt er dir so ein Glücksgefühl jeden Morgen, bist eigentlich ein Schlafmuffel, aber jetzt kommt der Heilige Geist, du wachst morgens auf, Halleluja! Ich weiß nicht, vielleicht. Manchmal macht er auch solche Sachen. Manchmal macht der Heilige Geist erstaunliche Sachen. Ich habe auf einer Pastorenkonferenz hier in der Schweiz gepredigt. Da kommt, an einem Morgen kommt einer der Pastoren runter. Sagt, ich muss unbedingt Zeugnis geben. Ich kann nicht warten bis zur nächsten Veranstaltung. Ich muss das hier schon beim Frühstück machen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich frage ihn, was ist denn passiert? Ja, ich liege da mit meiner Frau im Bett. Und heute Morgen wache ich auf und mein Bett, es war so ein Doppelbett, aber voneinander getrennt, mein Bett stand mit mir an einer ganz anderen Stelle. Und ich gucke nach links und sehe, meine Frau ist weg und denkt schon, sie ist entrückt. Und ich fragte ihn, was ist denn passiert mit dir? Und er sagte, ja, das hat mich meine Frau auch gefragt. Gestern Abend hast du für mich gebetet, da habe ich die ganze Nacht im Bett gezittert und bin mit Bett auf Wanderschaft gegangen. Und meine Frau fragt mich heute, was ist mit dir passiert? Und ich dachte, ich weiß doch auch nicht. Aber ich spüre so eine Befreiung. Und ich habe den Herrn gefragt, was er da gemacht hat heute Nacht. Und der Herr sagt, ich habe dich befreit von Menschenfurcht. Und ich habe ihn gefragt, du hast Menschenfurcht, du hast eine Gemeinde mit 700 Leuten. Du kannst keine Menschenfurcht haben, denn du stehst jeden Sonntagmorgen vor 700 Leuten. Und er sagte, aber du weißt nicht wie. Du weißt nicht wie. Mit zitternden Knien, ich schwitze, ich habe Angst. Da ist eine Mauer zwischen mir und der Gemeinde. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich spreche zu Feinden. Und das ist eine Tragödie in meinem Leben. Ich bin besetzt von Menschenfurcht. Und ich spüre, ich bin frei. Halleluja. Danke, Jesus. Er war wirklich frei. Und noch etwas. Er entdeckte auf einmal, dass er gar keine Berufung zum Pastor hat. Manchmal werde ich ja auch gefragt, woran erkennt man, dass eine Berufung zum Pastor hat? Ja, ganz einfach, dass dir die Leute folgen, oder? Ja, der gute Hirte, ne, dem folgen doch die Leute. Und er entdeckte, er hat keine Berufung zum Pastor. Ja, was ist denn dann meine Berufung? Das Parlament. Und jetzt ist er Politiker. Und ich danke Gott für gute geistliche Politiker in der Schweiz und für gute geistliche Politiker auch in Deutschland. Und wir sollen für unsere Politiker beten. Amen. So, dann nimmt dich der Heilige Geist mit in die Nationen. Und als das der Geist Gottes in mein Leben reinbrachte, da kriegte ich schier die Krise. Ich dachte, wer soll das alles bezahlen? Wie soll das alles gehen? Und dann stehst du auf einmal nicht vor den Schweizer Bergen, da stehst du vor dem Mont Blanc oder vor dem, der ist ja in der Schweiz, wie heißt der, Mount Everest im Himalaya, da stehst du auf einmal vor. Ah. Ja, wir sind mal da oben mit dem Auto lang gefahren, 5000 Meter hoch mit dem Auto zu einer Missionsstation von uns. Bist du schon mal auf 5000 Meter mit dem Auto gefahren? Das ist toll. Das ist toll. Das ist herrlich. Anyway, er nahm uns an die Hand in die Nationen und wir beteten Psalm 2, Vers 8. Da heißt es, bitte mich und ich will dir der Welt Enden zum Eigentum geben und die Völker zum Erbe. Das ist ein Erbe, oder? Das ist ein Erbe. Die Enden der Welt zum Eigentum, Völker zum Erbe, Nationen zum Erbe, Uganda zum Erbe. Philippinen zum Erbe, Chinesen zum Erbe, Russen zum Erbe, Mongolen zum Erbe, Kasachen zum Erbe und wie sie alle heißen. Das ist etwas Tolles. Aber man ist ja begrenzt, ne? Und ich habe euch erzählt, dass Jesus, als er mit dem Heiligen Geist getauft wurde, er sah nicht auf die Begrenzungen, er sah, was alles möglich ist mit der Kraft Gottes. Jesus war ein Möglichkeitsdenker und ich möchte dich ermutigen, dich zu verabschieden von deinem Unmöglichkeitsdenken. Werde ein positiver Denker. Oh, du, positives Denken, ist das nicht New Age? Nein. Ich weiß nicht, was du für einen Gott hast, aber mein Gott denkt positiv. Er sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens. Und Gedanken des Heils, Gedanken der Hoffnung, der Zuversicht. Ich habe einen Plan für dein Leben und er wird gut ausgehen. Und keine Gedanken des Leides und keine Gedanken von Schmerz und keine Gedanken von negativen Dingen. Ich weiß doch, was ich denke, sagt Gott. So, dann ging es los. Und ich komme hier zum Schluss und das hat mich so gestretched. Und ich merkte, ja, der Heilige Geist macht das wirklich wahr. Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Ich habe es heute den jungen Leuten erzählt und ich habe es Gott versprochen. Ich werde die Geschichte überall erzählen, wo ich hinkomme, denn die hat mein Leben verändert. Und wir werden verändert, natürlich, wenn der Heilige Geist kommt, aber wir werden auch verändert, wenn wir an die Orte gehen, an die wir gehen sollen mit dem Heiligen Geist. Wir werden nicht immer unbedingt in unseren Kirchen verändert, das haben wir schon gemerkt, ne? Und so landeten wir dann auf dieser Müllkippe. 150.000 Menschen lebten in Manila auf einem Müllberg, den sie Smoky Mountains nannten. Und wir hatten schon den ganzen Tag irgendwelche Slums besucht und Elendsviertel besucht. Und Jugend mit einer Mission hat uns an die Hand genommen. Und dann ging es dann auf diese Müllkippe. Und ich traute meinen Augen nicht, was ich dort sah. 70 Kinder waren in dieser Woche an Masernepidemie gestorben. Da gab es noch nicht mal Trinkwasser. Die Leute lebten in Häusern aus Pappe und aus Wellblech und aus Plastik. Die Eltern wühlten in dem Müll. Das sah fast apokalyptisch aus mit Masken. Das stank fürchterlich. Die Müllkippe brennt Tag und Nacht. Deswegen nennt man sie Smoky Mountains. Sie haben den Müll gesammelt, sortiert, verkauft, konnten sich ein bisschen Trinkwasser kaufen. Ratten so groß wie Katzen. Die Kinder haben natürlich dort gespielt. Und da gab es jede Menge Kinder. Und da gab es große Bulldozer von der Stadt, die haben so den Müll eingewalzt und immer wieder kam ein Kind unter die Räder und wurde begraben in dem Müll. Ich sah das, das war für mich ein Ort des Horrors und des Entsetzens. Und ich dachte, Gott, das muss doch nicht sein, oder? Und dann kam diese ganze Schar von Kindern auf mich zugerannt, auf Irene zugerannt, einige andere Mitarbeiter, Studenten von unserer Schule. Und da war ein so ein kleines Mädel. Und sie war so dreckig. Und sie hatte so eine Rotznase. Das Gelbe lief nur so raus. Und sie hatte so offene Wunden und überall Eiter und Geschwüre. Und ihr ganzer Kopf war voller Läuse. Und dieses Mädel fokussierte mich. Und sie rannte immer schneller. Diese Kinder waren voller Freude. Nicht voller Depressionen, nicht voller Medikamente. Sie waren voller Freude. Ich dachte, was ist denn hier los? Die haben weniger als nichts. Die sind voller Freude und unsere Kinder im Westen haben mehr als alles. Und die sind voller Depressionen. Was ist denn hier eigentlich los? Das ist alles auf den Kopf gestellt. Und dann kam dieses Mädchen auf mich zugerannt und ich merkte, sie wollte eins. Sie wollte zu mir in den Arm springen und sie wollte ein bisschen mit mir schmusen und Liebe haben. Und alles in mir verkrampfte sich. Und das war nicht der Heilige Geist. Und es ekelte mich. Und ich sagte, Gott, das kann ich nicht. Und der Geist Gottes sprach zu mir, wenn du dieses Kind nicht lieben kannst, dann kannst du gar nichts. Dann vergiss uns. Dann habe ich geöffnet. Im Namen Jesus, alles geöffnet. Und dann sprang diese Göre. Boah, die sprang in meinen Arm. Und dann hat die mit mir geschmust. Und dann hat sie ihre Rotze bei mir im Gesicht abgewischt. Und hat mich gedrückt und ich habe sie gedrückt und dann rutschte sie an mir runter und die ganze Eiter und alles in meinen schönen Jeans. Und oh. Dann hatte ich sie an der Hand und sie strahlte mich an und sagte, komm mal mit. Dann bin ich mit ihr gegangen zu ihren Eltern, die wohnten da in so einer Plastikhütte. Habe ich ihre Geschwister kennengelernt, ihre Eltern kennengelernt. Die waren sowas von berührt, dass ich da hingekommen bin. Aber dieses Mädel hatte mich an der Hand und strahlte und strahlte und strahlte. Und Gott sagte, siehst du, es ist gar nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. Und ich sagte, Herr, was meinst du? Meine Liebe bis an die Enden der Welt zu bringen. Ihr Lieben, wir sind doch manchmal so kompliziert. Wir stehen uns doch manchmal so im Weg. Gott sagte zu mir, schau mal, die hat nicht gefragt, ob du Professor oder ein Doktor bist oder ob du überhaupt eine Ausbildung hast oder ob du drei Ausbildungen hast. Die hat nicht gefragt, wie viele Plastikkarten du in der Tasche hast. Die hat nicht gefragt, welches Bankkonto. Die hat noch nicht mehr gefragt, ob du ihre Sprache sprichst oder ob du mehrere Sprachen sprichst, ob du missionarisch kultursensibel ausgebildet worden bist. All das hat die nicht gefragt. Die hat nur eins interessiert. Sie wollte geliebt werden. Und der Geist Gottes sprach zu mir. Bring diese Liebe, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Ich stand auf diesem Müllberg, ich weinte und ich betete. Und ich sagte, Gott, hier komme ich hin zurück. Und heute haben wir ein Haus in Manila, das nennt sich auch Arche. Und da gibt es ein Schweizer Ehepaar. Seit Jahren sind die dort drin. Und dann bringen sie die sterbenden Babys. Die weggeworfenen Babys, die keiner mehr haben will. Und du solltest mal dieses Haus besuchen in Manila mit dieser wunderbaren Schweizer Familie. Und dann siehst du, wie ein Kind neben dem anderen liegt und wie diese Familie über Jahre und über Jahre und über Jahre ihre Liebe in diese Kinder investiert. Ist nicht immer einfach. Und die kämpfen immer wieder und immer wieder kämpfen sie auch um Finanzen. Aber sie stehen da für Gott. Und neulich, als ich sie besuchte, dachte ich, danke Gott, dass die sich rufen ließen. Und dann haben wir ein Haus für Drogenabhängige in Manila. Und da holen wir die ganzen Leute von der Smoky Mountain runter, die in Drogen sind mittlerweile. Und dort werden sie frei. Und dann haben wir ein anderes Haus mitten in Manila. Wir nennen es Father's House. Und dort kommen kleine Kinder und Teenager von der Straße. Sie werden alle aufgenommen und finden ein Zuhause. Und als ich mit meiner Frau unlängst da war, dann kam ich eines Mittags runter und da saß einer dieser Kids, saß da ganz allein an einem Tisch. Und ich gehe zu ihm hin und ich sage so zu ihm, du bist aber ein guter Junge. Und er dreht sich zu mir um und sagt, nein, bin ich nicht. Ich denke, was hat der denn? Der hat hier überhaupt kein Selbstwertgefühl. Habe ihm nur den Kopf gestreichelt, habe ihn gedrückt, habe ihm gesagt, du bist aber ein guter Junge. Nein, sagt er, bin ich nicht. Dann kam eine Mitarbeiterin, ich sage, das ist ein guter Junge. Sie sagt, ja, im Glauben. Weißt du, warum er hier ganz alleine sitzt? Er war heute Morgen in der Schule und er hat zum wiederholten Male seine Lehrerin terrorisiert und die hat ihn rausgeschmissen. Und deswegen sitzt er hier, um darüber nachzudenken. Erziehung ist auch notwendig. Und ich sagte wieder zu ihm, und dennoch, du bist ein guter Junge. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in dem Leben dieses Kleinen passiert ist. Er wurde völlig verändert. Er wurde völlig verändert. Der hat uns geliebt, der hat uns Bilder gemalt. Diese Annahme, die der Heilige Geist wirkt, in eine Welt hinein voller Verletzungen, in eine Welt voller Nöte, in eine Welt voller Verlorenheit. Dieser Heilige Geist, was der alles wirkt. Da müsste auch doch heute Abend das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn ihr merkt, nein, ich bin noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist, ich bin noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber ich will. Ich liebe es, wenn die Menschen hungrig und durstig nach vorne gerannt kommen und genau das wollen. Genau merken, das ist es, was mir fehlt. Ich bin nicht brennend im Geist, wie ich es sein sollte. Und auch über mir ist Jesus am Denken und vielleicht auch am Ausrufen. Ich wollte doch schon lange, dass das Feuer in deinem Leben so richtig lichterloh brennt. Ich liebe den Heiligen Geist. Und das Letzte, was ich hier machen möchte heute Abend, ich möchte für euch beten, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Und ich denke, wir sollten jetzt einmal aufstehen und wir sollten Jesus mal ganz kräftig mit einem Applaus dafür danken, dass er den Heiligen Geist in unser Leben senden wird. Halleluja. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, du bist es auch, der Licht in unsere Finsternis bringt. Und du bist derjenige, der uns Jesus offenbart. Du bist derjenige, der uns das Kreuz offenbart. Du bist derjenige, der uns überhaupt geistliche Dinge offenbart. Und du bist hier heute Abend und du öffnest uns auch das Verständnis für das Wort, das du heute Abend gesandt hast. Und du bist es, der dieses Wort sendet und nicht leer zurückkommen lassen möchte. Und ich möchte eine Einladung an dich aussprechen, wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden bist, wenn du noch nicht durchgebrochen bist, wenn du dieses Feuer Gottes in deinem Leben haben möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du ganz schnell nach vorne kommst und dann werden wir dafür beten, dass das geschieht. Komm ganz schnell. Wenn du wirklich hungrig bist, wenn du wirklich durstig bist, wenn du wirklich durchbrechen möchtest in diese Dimension, komm ganz schnell nach vorne. Möglicherweise muss da was erneuert werden, auch in deinem Leben. Wir sollten nicht auf der Seite derer gefunden werden, über die die Bibel sagt, sie dämpften den Heiligen Geist. Sie betrübten den Heiligen Geist. Oder wie eure Väter und eure Vorväter, so auch ihr. Ihr löscht den Heiligen Geist. Wir sollten doch nicht auf dieser Seite gefunden werden. Christian, kannst du auch kommen mit dem Team? Danke, Jesus. Auch das Ministry-Team könnt ihr nach vorne kommen.